Voll, kann ich mir das vorstellen jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich damals mit 13, 14 Übungen gemacht habe, um keine Hängebrüste zu bekommen, wenn ich älter bin. Also, dass ich vielleicht schon anfällig gewesen wäre für Anti-Aging-Skincare, wenn ich heute 13 wäre.
Es ist sehr rückschrittlich. Vielleicht ist das auch einfach so. Vielleicht sollen Frauen einfach immer so sein.
Damit sie heiß bleiben, damit sie sexy bleiben.
Naja, das mag jetzt so ein bisschen dystopisch klingen, wenn ich mir gerade so die Social-Media-Entwicklung angucke, dann denke ich mir schon manchmal so, okay, das ist also das, was Frauen sein sollen.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Butter Crab Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, das sind, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Weißt du, das ist ja
so
auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Coro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Coro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch mal ganz gut finde. Und ja. Deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist dann praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Coro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll. Da seid ihr bei Coro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer topaktuellen Folge Vibers mit Layla Lowfire und Toya Diebel. Ich glaube, der Frühling ist da, Layla. Fühlst du es schon? Fühlst du es?
Ja, ich fühle es absolut, ja. Ich habe richtig Heuschnupfen. Also das ist jetzt noch ein richtiger Schnupfen, den ich habe, deswegen klinge ich so scheiße. Aber ich habe auch voll doll Heuschnupfen, ja. Ich fühle den Frühling.
Ach, weißt du, ich glaube, als Eltern braucht man da jetzt nicht mehr so differenzieren. Also differenzierst du noch? Bei mir ist so, ja, ich habe einfach voll. Ich sage immer, ich habe Schnott. Also Schnott ist halt so, halt Schnott nimmst du einfach aus der Kita mit. Und es kann so, ist meistens so alles Mögliche. Das ist Schnott ist in der Nase, in den Nebenhöhlen. Ich hatte letzte Woche das Gefühl, Schnott kommt aus meinen Augen. Habe ich auch erst seit Kindern auf jeden Fall das Gefühl, also meine Augen haben Schnupfen. Kennst du das?
Das nennt sich Heuschnupfen.
Nee, das ist so,
vielleicht,
wenn der Schleim...
ist es manchmal doch ganz gut, wenn man das differenziert.
Nein, wenn der Schleim, das ist nicht so häufig, wenn deine Nebenhöhlen quasi so voll sind mit Schleim, dann gibt's das, dass Schleim ein bisschen aus den Augen kommt.
Ganz ehrlich, wieso hören uns überhaupt noch Menschen ohne Kinder? Ich weiß es manchmal nicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde diesen Podcast hören und hätte kein Kind, dann hätte ich jetzt ungefähr abgeschaltet.
Soll ich dir die lustige Geschichte noch erzählen, was gerne. Ganz toll ist, wenn man Kinder hat. Also für alle, die wirklich gar keine Kinder haben wollen und super gerne in ihrem Bett alleine schlafen, für die wird das jetzt eine super Geschichte. Ich habe gestern mein Bett so ausgeschüttelt und da habe ich gesehen, ich dachte so, was ist denn alles in meinem Bett drin? Und dann habe ich festgestellt, dass alles voll mit getrockneten Popeln war. Kleiner Disclaimer, die war nicht von mir. Ich hab schon gewundert, was habe ich denn hier für ein Peeling im Bett? Ja, Kinder sind einfach großartig. Du, manche packen ja auch, packen es ja zurück im Kreislauf. Ich bin ja froh, dass manche Kinder essen das ja auch, ne? Manche schmieren das halt
irgendwo
hin.
Manchmal nicht, was geiler ist.
Oh, da habe ich leider noch eine geile Anekdote, weil ich selber als Kind war ja leidenschaftliche Popplerin. Also ich habe hardcore, ich habe immer die Finger in der Nase gehabt. Und wir hatten so ein gelbes Ledersofa. Und irgendwann wollten meine Eltern das nicht mehr haben und haben das bei Kleinanzeigen verkauft. Und dann kam der Mann, um das abzuholen. Und dann drehen die das so von der Wand weg, das Sofa. Und meine Mutter guckt so und guckt mich an. Ich weiß es noch so genau. Und guckt die Rückseite vom Sofa an. Und dann wurde leider mein kleines Geheimnis gelüftet. Und zwar immer, wenn ich Fernsehen geguckt habe, habe ich gepopelt und habe die Puppe versteckt hinter der Sofalehne. Das heißt, du hattest da wie so eine Bank hinterm Sofa, komplettes Arsenal aus getrockneten Popeln.
Ja. Ich glaube, also fast jeder Mensch hat wahrscheinlich so eine Geschichte. Ich hatte auch ein Popelversteck als Kind. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo es war, aus Datenschutzgründen. Aber ich habe auch schon mal ein Popelnest bei einem Ex-Freund entdeckt.
Boah, wie? Bei einem erwachsenen Mann?
Aha.
Okay, das finde ich schwierig.
Ja, da habe ich nämlich gedacht, ich tue ihm was Gutes und mache die Wohnung sauber und dann... Ja, liebe Grüße an dieser Stelle.
Aber vielleicht war das ja auch so sein, vielleicht war es so sein Safe Space, so sein, du, vielleicht war das sein Ding und du hast sein Ding zerstört.
Ganz ehrlich, ich war da vorne und war so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich war alleine in dieser Wohnung und dachte mir so, wenn ich es jetzt wegmache, dann sieht er, dass ich da dran war, wie unangenehm. Wenn ich es aber da lasse, dann weiß ich, dass es da ist. Also man muss dazu sagen, es war nicht die gemeinsame Wohnung, es war seine Wohnung. Und es war schon auch ein Eingriff in seine Privatsphäre. Ich habe auch nie mit ihm darüber geredet, aber ich habe es dann weggemacht. Ich habe es einfach weggesaugt.
Okay, aber es hat nie, also okay, er hat das nie in Frage gestellt. Gut, ist auch unangenehm. Vielleicht hat er einfach gedacht, gut, vielleicht reden wir mal nicht darüber. Habt ihr noch
vielleicht
Kontakt?
Vielleicht hat sich unser Verhältnis auch dann so verändert, weißt du?
Und habt ihr noch Kontakt? Wusste,
das ist doch total egal. Wieso fragst du das jetzt? Das könnte ja seine Identität, könnte das ja revealen, wenn ich sagen würde ja oder nein, weil so viele Ex-Freunde habe ich nicht und deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen vorher.
Okay, verstehe. Layla, von einer unangenehmen Sache zur nächsten. Ich habe letzte Woche einen Sternartikel in mein Auge fallen lassen und war skeptisch und habe meiner Skepsis dann einfach mal freien Lauf gelassen. Es geht um Luke Mockridge, der hat einen großen Artikel im Stern erhalten. Und warum jetzt genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt, ist es mir persönlich auch kurz egal. Welches
also ich habe sowas gelesen vom Stern, dass sie gesagt haben, sie wollen ihre Neutralität wahren.
Ja.
Ne? Und dann alle mal zu Wort kommen lassen. Das finde ich einen super interessanten Punkt.
Also ich sag dir ganz ehrlich, mir persönlich ist es scheißegal, welches Medium mit Luke Mockridge redet. Ich bin sogar Fan davon, mit allen Menschen zu sprechen. Die Form der Berichterstattung ist natürlich, und vor allem die Einordnung, sind jetzt das, wo ich sagen würde, das finde ich interessant. Und immerhin hat der Stern ja als kleinen Disclaimer vor dem Artikel die Bedenken ausgesprochen. Also vor der Veröffentlichung des Artikels. Und in dem Artikel selbst merke ich jetzt von den Bedenken ehrlich gesagt nicht ganz so viel, weswegen ich auch heute dieses Thema mitbringe. Denn letzten Endes tut der Artikel gar nichts für diese Frauen, die die schweren Vorwürfe gegen Luke Mockridge erhoben haben. Und eigentlich tut der Artikel nur eins, und zwar alles für das Seelenheil. Genau, es geht rein um das Seelenheil von ihm. Und er selbst bezeichnet sein Verhalten als spätpubertäres Jungsgehabe, also spielt das eigentlich einfach nur runter und sieht sich natürlich selbstverständlich als Opfer einer Verleugnungskampagne, um die anderen Opfer geht's ja gar nicht, eine Kampagne, die ihn vernichten wolle und so eine Reflexion darüber, warum eigentlich sein, ich zitiere, spätpubertäres Jungsgehabe so einen großen Schaden an vielen Frauen angerichtet hat, davon merkt man irgendwie gar nichts. Und alles, was bei mir irgendwie in dem Artikel hängen geblieben ist, das ist jetzt hier nicht zitiert, das ist von mir frei wiedergegeben. Ich habe strafrechtlich nichts Relevantes gemacht und ich habe halt viele Frauen aufgerissen und ja, ich war ein Arschloch, aber jetzt ist es echt schade, dass ich irgendwie so ein angeknackstes Image habe. Das ist so, was bei mir hängen bleibt.
Also was bei mir hängen geblieben ist, ich habe diesen Artikel auch heute gelesen tatsächlich. Auch nur zu teilen, weil ich es auch nicht eingesehen habe, auch nur 1 Euro dafür zu bezahlen, den kompletten Artikel zu lesen. Und was bei mir hängen geblieben ist, war auf jeden Fall, also er wurde irgendwie gefragt, ob er Bedenken hatte jetzt, wenn Leute ihn ansprechen auf der Straße. Und er meinte so, naja, zu 99% ist es positiv und die wollen ein Foto. Aber es wird dann halt auch manchmal gerotzt. Und ich denke mir so, also 99% der Menschen sind ja immer noch positiv gestimmt, die das Bedürfnis haben, mit dir zu interagieren im richtigen Leben. Das klingt krass nach, als ob deine Karriere deswegen ruiniert wurde und du ganz, 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 ganz doll darunter leidest.
Mhm.
Und es tut mir wirklich leid, dass er 1% negative Erfahrungen sammeln muss, wenn er angesprochen wird auf der Straße. Ich hätte jetzt mit den Aufhängern von diesem Artikel, hätte ich jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Ich hätte jetzt so gedacht, es sind nur noch so 30% positive Erfahrungen vielleicht oder so. Und er wird richtig gehatet, weil, also er hat ja auch dieses tolle Bild benutzt eines Säureangriffs.
Säureangriff.
Oh.
Ja. Vor allem Säureangriff, von der, wo hauptsächlich Frauen zu Schaden kommt. Naja, ich ganz ehrlich, ich will mich nicht mal an solchen Begriffen aufhängen, weil ich mir noch denke, boah, das ist einfach so dämlich gewählt und der hat einfach null darüber nachgedacht.
Na, was? Ich glaube sogar anders. Ich glaube sogar wirklich, ne, weil er weiß natürlich, dass vor allem feministische Leute in der Öffentlichkeit auch, sich auf ihn stürzen und ich glaube sogar, dass er diese Worte mit Absicht wählt, weil dieser Mensch hat ja auf jeden Fall die Mittel,
glaubst du?
Sich Beratung einzuholen, Sachen gegenzulesen, Sachen löschen zu lassen. Und ja, auf jeden Fall glaube ich, dass Worte total gezielt gewählt sind und dass er denkt, dass es...
Ja, das glaube ich nicht. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, das ist einfach super dämlich gewählt. Und es ist nochmal dämlicher, weil er in der Position ist, wo er eigentlich sowas wissen müsste. Da gebe ich dir recht. Er ist in der Position, um wissen zu müssen, dass solche Worte einfach... Aber ich will mich nicht an einzelnen Worten aufhängen. Mich regt es einfach auf, dass wieder einer Person eine Plattform gegeben wird, wo Vergewaltigungsvorwürfe im Raum stehen. Und diese Person wird gehört. Und es wirkt so als... Ich sag's extra so, es wirkt so. Aber ein Medium wie Stern weiß ja, was wie wirkt.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris.
Tamaris.
Tamaris. Tamaris. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so
habe.
Die du mir nachgekauft hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei, vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mache ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Leila, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich jeder braucht die, sogar Leila.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Es wirkt so, als wäre er das Opfer. Und das ist das, was mich aufregt. Er geht mir mittlerweile sogar am Arsch vorbei. Aber mir geht nicht am Arsch vorbei, dass das ein Schlag ins Gesicht ist für alle, die darunter zu Schaden gekommen sind. Und das sind nun mal Frauen gewesen. Und das regt mich auf. Dass solche Leute nicht gehört werden in dem Artikel. Oder der Sterne irgendwie, weiß ich nicht, dass man kann sowas doch einordnen, aber darauf wurde ja verzichtet. Und das ist das, was ich so problematisch finde, dass darauf verzichtet wurde.
Also ich wünsche keinem Menschen, dass dieser Mensch mit Suizidgedanken kämpfen muss. Ich wünsche niemandem irgendwas Schlimmes. Ich finde es auf jeden Fall nach wie vor absolut schwierig, dieser komplette Umgang damit. Man hätte auch anders damit umgehen können. Er hätte auch anders damit umgehen können. Und klar, es ist immer noch ein Prozess. Ich glaube, Menschen in der Öffentlichkeit sind immer noch super lost, wenn sie überhaupt nur ein bisschen kritisiert werden. Und wir haben da schon oft drüber gesprochen. Aber man hätte auch einen guten Umgang damit finden können. Und die Chance hat er dann mehrfach auf jeden Fall verpasst.
Ja, ich glaube, mehr muss man dazu auch jetzt nicht mehr sagen.
Ja, ich denke mir auch immer so, ich habe mich auch gefragt, ob wir das ansprechen sollen, weil wir dann auch wieder irgendwie so dem Ganzen eine Plattform geben und das nervt einfach, weil, also ich glaube, also selbst wenn nie irgendwelche Vorwürfe im Raum gestanden hätten, allein von dem Humor, der dieser Comedian mitbringt, ist seine Zielgruppe eh bald so alt, als dass es irgendwie funktionieren könnte. Aber hey, darüber wird halt gar nicht gesprochen, ne? Ja, deswegen, ich finde es auch mal schwierig, dem Menschen so eine Plattform zu bieten, aber ich finde es auch blöd, gar nichts zu sagen darüber und es ist einfach, ja, es ist einfach frustrierend. Vor allem, wenn man die andere Seite irgendwie kennt von Frauen, die halt mega strugglen auch, ne?
Also die Plattform, ich habe das vorhin nicht unabsichtlich gesagt. Ich finde, das ist extrem wichtig, mit allen möglichen Menschen zu sprechen, auch Menschen, die vielleicht, die sich schweren Vorwürfen stellen mussten oder müssen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass weiterhin ein Dialog stattfindet. Aber ich finde, gerade in Fällen, wo sowas der Fall ist, braucht es eine Einordnung. Das ist einfach super wichtig. Und wenn die nicht da ist, dann muss man vielleicht einfach drauf verzichten. Also ich will es jetzt gar nicht damit vergleichen, ich will jetzt gar keine Namen nennen. Ich höre super viel Podcasts mit Leuten, die ich eigentlich gar nicht so mag. Das klingt jetzt erstmal paradox.
Doch, jetzt möchte ich, dass du Namen nennst, Tuja. Also, zum Beispiel.
Ja, okay. Aber also ich muss dazu sagen, es hat gar nichts jetzt mit Luke Mockridge zu tun. Ja, also thematisch jetzt wirklich trennen. So, ich komme nur darauf, weil ich für mich vor ein paar Monaten irgendwann mal gesagt habe, dass ich aufhören muss, immer nur das zu konsumieren, was ich selber gut finde. Also auch die Personen, die ich selber gut finde. Weil ich mich natürlich damit auch immer so ein bisschen in meinem eigenen Kosmos bewege. Und dann habe ich eigentlich hat es damit angefangen, dass ich Interviews mir angehört oder gelesen habe mit Leuten, die ich nicht so mag. Und ich habe jetzt gestern...
Und was hast du über mich rausgefunden?
Und dann habe ich mir alles über Layla Lauffeier durchgelesen. Und dann gesagt, kacke, wir haben ja einen Podcast. Nein, Spaß. Also ich habe mir angehört Hotel Matze mit Matze, also Podcast von Matze Hilscher, und Gast ist Till Schweiger. Und das war für mich so eine Kombi, wo ich gesagt habe.
Und wen von den beiden mochtest du nicht? Egal, musst du nicht antworten.
Also es geht natürlich bei mir um Till Schweiger. Ich kam mit dem Typen einfach noch nie, konnte wirklich noch nie was mit diesem Typen anfangen. So, ich mochte diese Art einfach nie. Muss aber dazu sagen, dass ich in der Familie auch jemanden hatte, der den voll scheiße fand und irgendwie auch als Kind schon, ich bin eigentlich damit groß geworden, Till Schweiger scheiße zu finden. Das kennt man ja. Es gibt ja auch Bands und Musik und Schauspielerinnen. Wenn die Eltern oder irgendwelche Leute aus dem engsten Umkreis die Kacke finden, dann wächst man manchmal damit auf. So, das war bei mir Till Schweiger. Und da habe ich mir gedacht, okay, höre ich mir das an? So, brauche ich jetzt irgendwie so 3 Stunden Till Schweiger in meinem Leben? Und es gab ja auch gegen Till Schweiger schwere Vorwürfe letztes Jahr, Spiegelartikel. Da ging es um Machtmissbrauch am Set.
Auch um Gewalt.
Um physische Gewalt. Ich möchte Menschen diese Folge empfehlen. Und ich sage das als Person, die nichts mit Till Schweiger anfangen konnte. Ich sag jetzt nicht, dass ich jetzt ihn gut finde. Aber ich fand dieses Gespräch total krass für mich, weil ich die Fragestellung und die Reaktion auf diese Fragen total interessant war. Es war wie so ein Social Experiment. Weil man kennt diese Vorwürfe, viele kennen vielleicht auch den Spiegelartikel und was darin gesagt wurde. Und wenn man dann die Fragen hört und auch wie darauf reagiert wird, das ist super interessant. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich will es gar nicht weiter einordnen. Ich bin übrigens auch noch nicht ganz fertig. Ich glaube, mir fehlt noch so eine halbe Stunde von der Folge. Möchte ich gerne einfach mal empfehlen.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich musste auch an Till Schweiger denken, als ich zumindest den Gratis-Artikel gelesen habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass jedes Mal, wenn Till Schweiger eine Plattform bekommt, um irgendwas richtig zu stellen, dass er sie auf eine ähnliche Art nutzt wie in dem Moment Luke Mockridge, und dass sie beide eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie denken, dass sie es dadurch besser machen und dass sie damit ziemlich... Mhm. alleine sind, finde ich, aus meiner Perspektive.
Ich finde die beiden Fälle nicht ähnlich.
Ich sage nicht, die Fälle sind ähnlich, sondern ich sage, das ist das, was sie gemeinsam haben. Dass wenn man ihnen dann eine Plattform bietet, um sich auch zu äußern zu irgendwelchen Vorwürfen, ich bitte nicht die Vorwürfe vergleichen, dass sie dann was sagen, was bei vielen Menschen das eigentlich verstärkt, was, also dieses Bild, was sie schon haben von dem.
Ich kann es für mich nicht sagen. Ich fand diese Folge mit Till Schweiger voll krass, also für mich auch, weil es einfach so komplex ist und ein Mensch lässt sich eben nicht reduzieren, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, man reduziert Menschen sehr gerne auf wenige Dinge, die man weiß. Das ist einfach normal, man steckt Menschen in Schubladen, und wenn man Menschen aber lange sprechen hört und auch in einem Gespräch das auch kritisch eingeordnet wird, dann finde ich, dass dieses ins Schubladen stecken oder auch dieses Reduzieren sich ein bisschen erweitert, weswegen ich das für mich sehr bereichernd finde, solche Gespräche zu hören. Und als kleinen Spoiler, ich will jetzt gar nicht so viel Werbung für andere Podcasts machen, aber du hast es gerade angesprochen mit diesen Menschen, das, was die beiden auf jeden Fall verbindet, Luke und Till Schweiger, ist, dass die Selbstsicht schon oft dem widerspricht, was andere denken. Also der Satz war voll Banane. Aber Beispiel, Til Schweiger sagt, es gab bei mir nie Machtmissbrauch. Und das ist natürlich eine sehr interessante Aussage von jemandem, der extrem berühmt ist, super viel Geld hat und von dem sehr viele Jobs abhängig sind. Und wenn man dann sagt, es gibt keinen Machtmiss, ich habe noch nie meine Macht missbraucht, dann ist es natürlich sehr interessant, was diese Person als Argumentation nutzt. Also ich muss sagen, dass Matze das in dem Podcast auch wahnsinnig gut gemacht hat, weil natürlich kann niemand in so einer Position, der de facto so viel Macht hat, nicht seine Macht missbrauchen, auch wenn man es selber vielleicht gar nicht merkt. Und ich glaube, das passiert automatisch, wenn man Macht hat, dass man sie missbraucht, ohne es zu merken. Nicht immer in einem riesengroßen Ausmaß, aber auch in den kleinsten Formen auf jeden Fall. Und wenn man das nicht sieht, dann ist es natürlich für mich immer schwierig, jemanden nicht in eine Schublade
ja.
zu stecken.
Ja, voll. Kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade gesehen, 3,5 Stunden geht der Podcast.
Ewig. Wow. Ich hör gerne so lange Podcasts. Ich bin mittlerweile sogar Riesenfan davon, auch von Alles Gesagt, dem Zeit-Podcast. Ich liebe das, wenn Menschen da sind, die einfach so 2, 3, 4, teilweise 5 Stunden da sitzen und reden, weil man dadurch einfach Menschen wahnsinnig gut kennenlernt und in Zeiten von unserer Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden, wo wir uns Contents einfach nur so reinballern wie Fast Food, es ist für mich mittlerweile super bereichernd, so ewig lange Formate zu hören, weil ich das Gefühl habe, dass ein bisschen mehr Essenz drin, als wenn ich mir immer nur so 15 Sekunden Interviews anschaue. Ja.
Bin ich voll bei dir mit den langen Formaten. Es gab ja auch dieses Who the fuck did I marry? Habe ich mir komplett reingezogen. Mhm. Das waren, glaube ich, 7,5 Stunden von so TikTok-Videos von einer Frau, die darüber spricht, wie sie einen absoluten Soziopathen geheiratet hat. Und da gab es zum Glück, also für alle Leute, die was zu tun haben, das gibt's auch auf Spotify, einfach als Video mit Sound, was halt voll geil ist, weil du kannst ab und zu mal reingucken, aber im Endeffekt ist halt so eine Frau, die Selfie-Videos macht. Und du kannst aber auch das beim Autofahren anhören, ohne dass du irgendwie abgelenkt bist. Und das habe ich mir komplett reingezogen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, 3,5 Stunden mit Til Schweiger und Matze Hilscher zu verbringen, weder im echten Leben noch als Podcast. deswegen muss ich da, glaube ich, mich einfach auf deine Zusammenfassung verlassen. Aber ja, so generell gebe ich dir da recht. Toya, ich fand es noch voll interessant. Unsere Redakteurin hat uns was geschickt. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Es liegt vielleicht daran, dass unsere Kinder maximal 4 sind. Wobei auch schon ein bisschen, naja, egal. Auf jeden Fall gibt es eine Anti-Aging-Creme.
Ich habe so ein uneheliches Kind gefunden neulich. Ich hab noch ein 7-jähriges anderes Kind. Ich wusste
Toya,
das nicht.
Es gibt eine Anti-Aging-Creme für Kinder. Was zur Hölle einfach? Und weißt du, wie das jetzt so thematisch aufkam? In Schweden hat eine Apothekenkette ein Verkaufsverbot für U15-Jährige eingeführt, weil, und zwar für Faltencremes und Anti-Aging-Serien, weil einfach Kinder anfangen, sich Anti-Aging-Pflege ins Gesicht zu klatschen. Immer mehr Kinder müssen dermatologisch betreut werden, weil sie ihre Haut durch zu viel oder falsche Kosmetik nachhaltig schädigen. Wie krass ist das bitte? Ich meine, bei uns war es krass. Also ich war krass, weil ich habe mir unter 30 habe ich mir schon was in die Fresse spritzen lassen. Ne? Und da haben voll viele Leute gesagt so.
Cindy Crawford auch, Layla. Die hat auch schon Botox Mitte 20. Die ist nicht wirklich so schön. Die hat auch Mitte 20 gebotoxt.
Ja, aber weißt du, und da war das glaube ich noch gar kein Botox. Botox habe ich erst viel später angefangen. Aber trotzdem, ich habe mir schon früh was ins Gesicht machen lassen. Und da war das schon irgendwie krass, weil da zu dem Zeitpunkt war das relativ normal, dass man das macht, wenn man schon was sieht. Aber total unnormal, dass man was macht, bevor man so Zeichen von Alter im Gesicht erkennen kann. Und ich weiß, wie oft, also Leute haben das nie gedacht, auch dass ich das machen würde. Und ich weiß, wie oft ich diese Unterhaltung mit Leuten hatte, die gesagt haben, was, in deinem Alter? Aber du hast doch noch gar keine Falten. Und ich war immer so, ja, ich mach das halt, weil ich, ne? Also,
ich will nie welche bekommen.
Ich will jetzt nicht über das reden, was ich gemacht habe, aber ich habe mir halt früher immer die Nasolabialfalte unterspritzen lassen. Und das liegt einfach ganz allein daran, ich weiß, dass es genetisch so ist in meiner Familie, dass diese Falte super, super tief wird mit der Zeit. Und ich wollte das irgendwie so früh wie möglich unterbinden. Ich mache das gar nicht mehr.
Krass.
Inzwischen mache ich ja alles andere irgendwie genug, glaube ich. Also ich will es nicht promoten, ne? Aber früher hatte ich diese Angst und ich weiß noch, bei dem ersten Fotoshooting, wo ich auf den Fotos danach gesehen habe, also damals habe ich noch gemodelt, wo ich auf dem Foto gesehen habe, dass ich so Schatten unter den Backen habe, bin ich danach zum Arzt gegangen und habe mir das aufspritzen lassen. Und das...
Heftig, ey. Aber dann wundert sich dann die Geschichte, die du gerade erzählst mit Kindern und Skintails, doch genau das.
Aber ich habe mich nie, also bevor ich nicht irgendwie, weiß nicht... Anfang 20 war, wusste ich gar nicht, also es war einfach nicht präsent in meinem Kopf, dass ich jemals überhaupt altern könnte. Also mit 15 hatte ich Probleme mit Akne, da hätte ich niemals darüber nachgedacht, mir irgendwie was ins Gesicht zu schmieren, damit ich keine Falten kriege 20 Jahre später. Mhm. Also wann kam das Thema denn bei dir auf?
Trend. Skincare?
Ja.
Also Skincare, ehrlich gesagt, mit 30? Vielleicht? Also
ja, okay, ich dachte,
also du super sagst spät,
13
aber,
oder so, weil, keine Ahnung, da
nee,
habe ich schon
aber
so einen Anti-Pinkelstift gehabt oder so, der offensichtlich nichts funktioniert hat, wenn man mein Gesicht heute sieht.
Also ich bin 34, ich werde 35, weil man muss das ja immer auch so einordnen, weil pro Jahr einfach, also passiert ja wahnsinnig viel. Und als ich Teenager war, da gab es maximal irgendwie Maybelline Mousse Make-up und dann gab es die Baby-Abschminktücher und dann gab es noch eine BB-Creme. Die habe ich aber eigentlich, weiß ich gar nicht, ob ich die so wirklich, die hat man halt benutzt, weil es gut gerochen hat vielleicht mal abends. Aber die habe ich jetzt nicht unter Make-up oder so gemacht. Und was gab es dann noch? Ja, ich weiß, es gab von Clairasil, gab es dann mal so Anti-Pickel-Patches oder so.
Und so ein Abdeckstift
diese, das war
auch.
Vielleicht mein Skincare. Nee, mein Skincare-Ding waren diese Pickle-Patches, Mitesser-Abziehpflaster für die Nase. Das war für mich wirklich mindblowing. Und ist es auch bis heute. Also dank X Skincare, also Leon Skincare, will ich damit sagen. Großer TikToker, Instagram, bla. Der hat mir quasi beigebracht, also nicht nur mir persönlich, sondern halt seiner Community, dass diese Pickle-Patches halt eigentlich voll scheiße sind für deine Mitesser, weil letzten Endes, also du ziehst sie raus, aber die Teigproduktion wird wieder angeregt und so. Also eigentlich ist es voll dämlich, das zu machen. Aber es ist halt so befriedigend, so das abzuziehen und dann kommen die
dann
ganzen Teigtürmchen raus. Oh, ich liebe das. Aber so richtig, so ich nenne es jetzt mal mit einer Routine, das habe ich safe erst mit 30, weil ich weiß nämlich, kann ich auch sagen, warum, da habe ich Leon Skincare gefunden und war so, what the fuck is this shit? Also, weißt du, da war auf einmal Niacinamide, Ceramide, Retinol, das waren lauter Begriffe, die ich in meinem Leben noch nie gehört hatte, also wirklich. Und wenn man natürlich dann hört, ja, das macht deine Haut besser und das sieht geiler aus und hast du ein Glow hier und guck mal da, da bin ich voll anfällig für. Und zeitweise war mein Schrank ja so bumsvoll mit dem Kram. Ich habe mir jeden Tag mindestens 4 verschiedene Produkte ins Gesicht geklatscht. Und ich habe ja dann vor 2 Jahren ganz schlimm, auch in der Nasolabialfalte, ich habe leider den Namen vergessen, wie das heißt, ich habe da wie so einen Ausschlag gekriegt. Man nennt das auch Duodessen-Krankheit. Das ist mir jetzt gerade hängen geblieben. Das ist so ganz rau und rot und entzündet sich quasi in deiner Nasolabialfalte. Es sieht super scheiße auch aus. Und ich bin dann zur Hautärztin gegangen.
Periorale Dermatitis, ja, da ist es.
Genau, habe ich auch schon im Podcast erzählt. Und dann bin ich zur Hautärztin gegangen und habe gesagt, oh mein Gott, guck mal, ich habe irgendeinen ekligen Pilz im Gesicht. Und dann hat die mich angeguckt und hat gesagt, was benutzt du alles für Cremes? Und dann habe ich schon in ihren Augen gesehen, oh Gott, ich darf hier niemals verraten, was ich
habe. Wasser und Seife.
Nur Wasser und Milchbad und Gurkenscheiben.
Und Sonnencreme.
Ja, und dann habe ich ihr das halt erzählt und dann hat die halt mit dem Kopf geschüttelt und meinte, ja, sie hat lauter so Patientinnen wie mich, auch in dem Alter, die sich halt 5000 verschiedene Produkte kaufen und Säuren und Serien und dass halt meine Haut überhaupt nicht dafür gemacht ist und ich hätte die halt komplett, die ist meine Barriere halt komplett wegzerstört. Und ja, ich benutze immer noch Zeug, auch viel Zeug, würde ich behaupten, aber ich habe halt jedes Produkt zu meiner Hautärztin geschleppt und habe dir das gezeigt und gefragt, wann ich das benutzen darf. Und jetzt benutze nur noch dieselben Sachen. Mhm. Ich traue mich gar nicht mehr, was Neues zu kaufen, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, ich benutze auch schon echt viel Skincare, aber ich habe noch nie irgendwas, also klar, ich habe auch schon Botox gemacht und so, gegen Falten, bestimmt. Aber ich habe noch nie, alles, was ich mir ins Gesicht klatsche, ist, weil ich so krass schlimme Haut kriege teilweise. Also man sieht es heute auch ganz besonders schön, dass ich richtig viel Pickel habe und Entzündungen. Aber ich bin jetzt halt auch erkältet und dann kriege ich eh so richtige Eiterentzündungen im Gesicht, voll schön. Deswegen fehlt mir vielleicht die Empathie dafür, sich so viele Antifaltencremes ins Gesicht zu ballern. Einfach weil ich andere Hautprobleme habe, die mir wichtiger sind. Und viele Sachen helfen auch gegen beides, ne? Also viele Behandlungen auch, die ich fürs Gesicht gemacht habe, die eigentlich gegen Narben waren, haben natürlich auch gegen Falten geholfen. Ohne dass ich das jetzt irgendwie gezielt angreifen wollte oder so. Und so ist das eben auch mit so Inhalten in Kosmetik. Aber trotzdem, ja, ich finde es irgendwie eine ganz beängstigende Entwicklung. Natürlich macht sie irgendwo auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass halt, ne, dass du mit 30 so anfällig bist dafür, dir so viel Kosmetik zu holen, weil ein Instagram-Account dir sagt, dass du dadurch irgendwie einen geileren Glow hast, dann ist es klar, dass eine junge Frau mit irgendwie ja, oder eine Teenagerin genauso, wenn nicht sogar mehr anfällig dafür ist, dass sie sich genau die gleichen Sachen ins Gesicht haut.
Ja, vor allem, guck mal, mit 13, 14, ja, also wenn ich an mein 13-, 14-jähriges Ich denke, ist auf jeden Fall Streuselkuchenalarm hoch 1000. Alles voll mit Mitessern bei mir. Und eine Zahnspange und fettige Haare. Also es war so alles so Teenager, das ist der Teenager-Glow gewesen, den ich hatte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Toya hätte heute gelebt und dann macht Toya TikTok auf und sieht diese ganzen wunderschönen TikTokerinnen, Instagrammerinnen, ja auch junge Frauen, muss man dazu sagen. Also natürlich wählen diese Brands besonders normschöne junge Frauen aus. Es gibt jetzt auch diesen ganz krassen K-Beauty-Trend von großen Firmen, die sehr bekannte TikTokerinnen akquirieren und dann Werbung machen lassen für die eigenen Produkte. Und wenn diese Frauen, diese jungen Influencerinnen, dann sagen, ach, guck mal, das ist meine Routine und guck mal den Glow und abends mache ich das drauf. Ey, wer ist denn die Hauptzielgruppe von einer 20-jährigen, mega schönen TikTokerin? Sicherlich nicht ich, sondern noch jüngere Frauen. Und natürlich wollen die, da geht's ja nicht nur um die Haut, sondern die jungen Girls wollen so sein wie diese Influencerinnen. Und wenn diese Beauty-Routine dazugehört, es ist einfach so. Ich weiß gar nicht, ob man was dagegen macht.
Ich nehme es auch alles zurück, was ich gesagt habe. Mir ist gerade eine Sache eingefallen, die mich einfach nur
diese Stellen liebe ich übrigens.
Weil, guck mal, es gab eine Sache, oh mein Gott. Du hast gerade von einem 13-, 14-jährigen Ich gesprochen.
Ja.
Und da ist mir eingefallen, dass ich mit 13, 14, ich hatte das nicht mit dem Gesicht, weil ich immer Probleme mit Pickeln hatte und da ging es nie um Falten, aber ich hatte es mit dem Körper. Ich hatte super früh das Gefühl, ich muss Sport machen, um einen guten Körper zu haben, was halt total bescheuert ist, weil ich genetisch einfach so einen Körper habe. Je weniger Sport ich mache, desto normschöner sieht mein Körper aus. Und je mehr Sport ich mache, desto mehr Gewicht nehme ich zu und fall dann eher raus, weil ich sehr muskulös werde. Aber ich habe früh halt schon so Übungen gemacht, die irgendwas Tolles bewirken sollten. Und eine Übung war gegen hängende Brüste.
Was?
Und ich meine, ich hatte dann auch noch nicht so viel Brüste, als ich damit angefangen habe. Und das Witzige ist, dass ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, aber eine meiner besten Freundinnen, wir sehen uns sehr, sehr selten, weil sie im Ausland unterwegs ist. Das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, das war letztes Jahr, hat sie mir erzählt, dass sie diese Übung immer noch macht. Und ich musste halt so krass lachen, weil für mich war das so eine, ich glaube, es war so eine vierwöchige Phase oder so, wo ich das allen erzählt habe, dass ich das jetzt mache und dann habe ich es wieder gelassen.
Und die macht es einfach macht jetzt 20 Jahre später immer noch.
Ich war so,
gibt's da für eine Übung, soll das denn gehen?
Ja, nee, es ist einfach eine Brustmuskelübung und ich weiß noch nicht mal, das hilft auf safe nicht gegen hängende Brüste, also.
Ja, vor allem meine sind ja 4 Etagen weiter unten, also ich glaube nicht, dass ich durch den der Brustmuskel, da müsste ich ja 5 Kilo Brustmuskel zunehmen, dass da sich irgendwas noch nach oben bewegt.
Also bei mir ist es auch so von der Position her, wenn ich meinen Brustmuskel stärke, das sieht eher komisch aus, weil meine Brust halt auch viel weiter drunter liegt. Also, ne?
Cool, dann hätte ich so 2 Brüste vielleicht. Dann hast weißt du, so wenn man jetzt den Brustmuskel. Irgendwann. Ja! So ein Brustmuskel mit so einem Säckerle unten.
Oh Gott, ey, wirklich. Aber ja, voll, ne? Also voll kann ich mir das vorstellen jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich damals mit 13, 14 Übungen gemacht habe, um keine Hängebrüste zu bekommen, wenn ich älter bin. Dass ich jetzt halt, ja, also dass ich auch damals vielleicht schon anfällig gewesen wäre für Anti-Aging-Skincare, wenn das heute wäre. Wenn ich heute 13 wäre. So rum. Das war.
Es ist sehr rückschrittlich. Es ist sehr rückschrittlich alles. Vielleicht ist das auch einfach so. Vielleicht sollen Frauen einfach immer so sein. Weißt du?
Damit sie heiß bleiben. Ist jetzt damit sie sexy bleiben.
Ja, das mag jetzt so ein bisschen dystopisch klingen. Ich meine, wir sind, glaube ich, schon in einer. Wenn wir jetzt über Feminismus reden und über die Gleichberechtigung und so, sind wir, glaube ich, schon in einer coolen Zeit. Also wir können schon dankbar sein, im Jahr 2024 darüber reden zu können und nicht im Jahr 1924. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich mir gerade so die Social-Media-Entwicklung angucke, dann denke ich mir schon manchmal so, okay, das ist also das, was Frauen sein sollen. Und das geht in eine Richtung, die sicherlich nicht förderlich ist für eine Emanzipation. Das ist schon, also gerade sowas, weißt du, mich trifft das immer sehr mit jungen, sehr jungen Frauen. Mhm. Weil ich mir dann denke, so, ja gut, wir haben ja irgendwie gar nichts dazu gelernt. Jetzt zeigen wir unseren jüngsten Mitgliederinnen schon wieder, dass es das Allerwichtigste ist, auch mit 13 möglichst geil und heiß auszusehen.
Also für Mitgliederinnen würde ich dir gerne auch eine Strafe auferlegen. Also Gendern ist in München jetzt verboten in vielen öffentlichen Einrichtungen. Und bei Mitgliederinnen, muss ich sagen, kann ich es ein bisschen nachvollziehen.
Ja, ich mache das jetzt so, wie ich will, habe ich
so geil,
beschlossen.
Weil du auch die ganze Zeit nicht gegendert hast, sondern immer gesagt hast Mitglieder und es gibt doch gar keine Mitgliederinnen, aber egal.
Nein, überhaupt
Mitglieder
nicht.
Mitglieder und mit Vulven.
Fürchterlich, ey. Männinnen.
Und jetzt fängst du an, so mit Sternchen zu gendern, einfach weil es verboten ist in München, in Bayern.
Das ist so geil. Ich ziehe jetzt nur deswegen nach München. Ich will opportun sein. Ich ziehe nach München und gender einfach den ganzen Tag.
Ey, ich habe noch den ultimativen Teaser. Ich wollte ja übrigens noch was sagen, was du noch nicht weißt.
Das interessiert mich.
Ich lasse nämlich einen Eingriff machen.
Nein.
Doch.
Ein Eingriff?
Ja. Ich lasse mir meine Brüste verkleinern.
Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, ich habe gerade kurz auf Datum geguckt. Ist es dein Ernst?
Ja, ist mein Ernst. Nicht vorne, aber an den Seiten.
Was meinst du damit? Sind die zur Seite gewachsen?
Nee. Ich habe ja, wie du weißt, weil wir eine Schwangerschaft gemeinsam verbracht haben, mehr oder weniger. Ja, habe ich ja axilläres Brustdrüsengewebe. Das heißt, meine Brüste haben nie aufgehört zu wachsen und weil die nicht genug Platz hatten vorne an meinem Körper, sind die einfach unter meinen Armen weitergewachsen. Und
das ist ja ziemlich kniffig von denen.
Ja, ziemlich kniffig und es ist halt so geil. In der Schwangerschaft war es absoluter Horror. Stillzeit, dachte ich, ich sterbe. Ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich hatte wirklich Also es war kein Ei, sondern es war ja wie so ein großer Apfel, der unter meiner Achsel war und einfach super sensibel war und wehgetan hat. Und das ist die eine Seite und aus der anderen Seite, da ist mir in der Schwangerschaft ein Nippel gewachsen. Und da kam halt dann auch Milch raus in der Stillzeit.
Und, was? Hast du wie so ein Euter an der Seite oder was?
Lustig, dass du es ansprichst. Ja, aber der Euter hatte nicht den Nippel. Komischerweise ist der Nippel auf der anderen Seite und der hatte genau eine kleine Milchdrüse, wo Milch sich gesammelt hat.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich hätte damit kein Kind stillen können, tatsächlich. Ich habe es auch nicht probiert. Ich fand es eklig. Das ist direkt in meiner Achsel.
Oh, ich hätte es probiert, glaube ich. Einfach nur aus Sensationsgeilheit. Ich hätte es, glaube ich, ausprobiert.
Gott, ey, und dann musst du es deinem Kind irgendwie 15 Jahre später erzählen. Ja, du, ich habe dich auch schon mal aus meiner Achsel gestellt.
Drüse ist Drüse, sage ich.
Du, Milch ist Milch. Das wäre geil, wenn ich Milch spenden würde, aber nur die Milch aus meiner Achsel.
Nur aus dieser Drüse.
Ey, nee, ich habe vor allem auch versucht, da gar nicht dran zu kommen, weil du weißt ja, ne, wenn man da dran geht, dann wird ja die Produktion angeregt. Und ich hatte einfach Angst, dass mir das irgendwas wegsprengt oder so. Naja, und jedenfalls ist es halt so, der Nippel ist nach der Schwangerschaft wieder zurückgegangen auf der einen Seite. Aber da kommt immer noch Milch raus.
Was?
Ich habe da einfach wirklich so, also ich zeig dir das jetzt.
Und kurze Anmerkung der Redaktion, Leila zieht sich aus.
Also man sieht fast
ja,
nichts.
Ja, ich sehe da das.
Warte mal.
Ja.
Wo ist denn der?
Ja, okay, da sehe ich so was Rundes.
Naja, das ist einfach nur so ein bisschen Achsel. Aber
aha.
Hier ist er, glaube ich.
Und wo wirst du, was machst du da jetzt genau weg?
Ja, ah. Es ist hier. Da kommt einfach Milch raus. Immer noch so ein kleiner Tropfen. Naja, ich lasse mir das jetzt alles entfernen, weil das Ding ist, also klar, es sieht scheiße aus, ne? Aber das hat mich jetzt nie so gestört. Irgendwie, was meinen Körper angeht, bin ich so, habe ich genug Bestätigung in meinem Leben bekommen, als dass ich jetzt die nächsten 30 Jahre mich komplett gehen lassen könnte, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das leider so, dass 2 Wochen im Monat mir das unter der einen Achse, also wo ich wirklich dieses Ei habe, ne, so hart anschwillt und wehtut, dass ich halt meinen Arm nicht bewegen kann. Und ne, also manche Leute haben das ja, dass, wenn sie irgendwie PMS kriegen, dass die Brüste halt anschwellen und sensibel sind. Und ich habe das halt nicht nur mit meinen Brüsten, sondern auch mit meinen Achseln. Und es ist einfach so scheiße, weil du dich die ganze Zeit, also ne, du kommst die ganze Zeit dran mit deinem Arm.
Ja, unangenehm.
Und ich habe das schon vor lange irgendwie vorgehabt und es ist super schwer, jemanden zu finden, der einen operiert, wenn man nicht dort Krebsgewebe drin hatte. Weil viele denken, dass man das nur aus ästhetischen Gründen macht. Ich kann euch sagen, ich habe so viele Fotos schon mit diesem Ei in der Achsel gemacht und Videos und alles. Mir ist es scheißegal. aber es ist halt wirklich, es tut sau weh. Es tut wirklich richtig doll weh und teilweise schränkt das einen halt total ein und es ist einfach die Hälfte der Zeit. Ich habe mindestens eine Woche PMS und dann noch während der Menstruation ist es auch noch so. Deswegen kommt das jetzt weg. Habe ich beschlossen.
Es tut mir wahnsinnig leid, dass es auch weh tut und so, aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, irgendwie, da wird wenigstens mal was dran operiert, oder?
Ja, soll ich mir ein Implantat unter die Achsel machen?
Ja, mach mal. Ich finde ich schon. Das habe ich jetzt schon verdient, noch irgendwas Cooles.
Ey, ja, eigentlich wollte ich so ein bisschen anteasern und dann nächste Folge auflösen, welcher Eingriff das ist, aber das hat dann jetzt nicht mehr gepasst. Aber ich sag das auch im Podcast, weil ich weiß, dass viele Leute diese Narben sehen werden. Und das sind Narben, die halt auch von einem Eingriff sein könnten, die mit meinen Brüsten zu tun haben, direkt.
Ja, so what?
Ja, aber weißt du, das ist doch fies, wenn Leute denken, du hast dir was an den Titten machen lassen, wenn du es halt nicht gemacht hast. Ich würde total dazu stehen.
Ja.
Aber ich möchte auch, dass Leute wissen, dass es was Medizinisches ist.
Siehst du, das hätte ich zum Beispiel, glaube ich, nicht erzählt. Einfach, weil ich mir mittlerweile, man entwickelt sich ja auch weiter. Andere sagen vielleicht Fähnchen im Wind, habe ich ja schon über mich gehört. Aber ich sag ganz ehrlich, ich entwickle mich schon, ich entwickle meine Meinungen weiter oder denk anders über Dinge, über die ich vielleicht vor 5 Jahren gedacht habe. Ich weiß nicht, ob dieser Satz Sinn gemacht hat, aber ihr habt ihn auf jeden Fall verstanden. Mittlerweile denke ich mir einfach so, es braucht doch keinen Schwanz zu interessieren, ob ich mir jetzt die Titten machen lasse oder nicht. Also wenn man das erzählen will, natürlich, aber man ist es niemandem schuldig. So. Es ist
also ich finde auch nicht, dass man das jemandem schuldig ist. Ich finde es aber schon auch gut, wenn Leute da transparent sind. Also gerade Leute, die in der Öffentlichkeit sind und die irgendwie immer wieder dafür gefeiert werden, wie sie aussehen und wie sie, ne, wie perfekt sie sind oder so. Da finde ich es schon ganz gut, wenn das irgendwie nicht komplett unter den Teppich gekehrt wird.
Weiß ich nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo ich finde, wo man das ganz gut sehen kann. Und zwar an Sophie Passmann. Sophie Passmann hat ja ein Video hochgeladen, wo sie selber erzählt, dass sie sich verändert hat. Und es ist wie so eine Stellungnahme quasi. Und mir hat das so leid getan, dieses Video, weil die Kommentare natürlich eindeutig darunter auch sehen, ja, du hast dich verändert und ich bin enttäuscht von dir und warum machst du das und so. Und ey, es ist jedem, also kann ja jeder selber sagen, ob er oder sie Sophie Passmann jetzt toll findet oder nicht, aber jemanden einen Vorwurf zu machen und vor allem sich selber in so einer feministischen Reihe auch noch zu sehen und dann Sophie einen Vorwurf zu machen, dass sie sich körperlich verändert, das geht dich einen Scheißdreck an. So, wenn sie sich dadurch wohler fühlt, ey, jemand, der vielleicht viele Jahre kritisiert worden ist, weil sie vielleicht nicht normschön aussah für viele Leute und jetzt kritisiert wird, weil sie sich normschön irgendwie oder schöner macht, das ist doch paradox. Also was wollen die Leute denn? Weißt du? Wie soll sie denn sein? Es ist so, als wäre sie so ein Punching Ball. Und ich denke mir immer, es geht euch einfach einen Scheißdreck an.
Ja, ich weiß, ich kann beide Seiten ein bisschen nachvollziehen tatsächlich. Also nicht die Seite, die halt die ganze Zeit da irgendwelche komischen Kommentare drunter schreibt oder so, das kann ich nicht nachvollziehen. Da wäre ich absolut nicht so, aber ich bin auch schon so, dass ich bei Social Media schon auch gucke so, oder dass ich manchmal den Gedanken habe, ah krass, die sieht aber auch anders aus als irgendwie vor ein paar Wochen. Und das ist ja ganz normal, ne?
Das ist ja normal.
Weil das hast du ja auch irgendwie, wenn du zur Arbeit gehst und deine Mitarbeiterin, keine Ahnung, hat halt 15 Kilo abgenommen oder so. Du siehst es ja.
Ist doch normal.
Du musst ja nichts dazu sagen, ne? Du musst ja nichts dazu sagen, aber du siehst es. So, das kann ich halt nachvollziehen. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht ansprechen. Ich würde halt maximal irgendwie, keine Ahnung. Ich mache sowas wie...
Ich würde es, glaube ich, schon ansprechen.
Echt? Ich bin so...
Ja, aber...
Gerade auch
wenn
so
ich die, also kommt drauf an, in was für ein Verhältnis ich zu der Person stehe.
Also ich achte inzwischen krass darauf, dass ich bei Freundinnen, die auch irgendwie so Schwankungen haben, was das angeht, oder halt auch irgendwie Babys kriegen und dann irgendwie zunehmen, abnehmen, sonst irgendwas, ne? Also ich sag halt sowas wie, du siehst gesund aus oder so im Gesicht. Also ich achte irgendwie so darauf, wie die wirken, so von der Ausstrahlung her, weil manchmal, ne, also du kennst es ja mit deinen Mutti-Freundinnen, manchmal wirken Leute einfach krass ausgelaugt und dann wirken die aber wieder so voll, so voller Lebensenergie, und ich versuche mich eher auf sowas zu konzentrieren, was Kommentare angeht. Weil ich finde halt, wenn Leute das Bedürfnis haben, darüber zu reden, dann ist es eh nach 3 Minuten auf dem Tisch, wenn das deine Freunde sind. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht zu jemandem gehen und sagen, boah, krass hast du abgenommen oder krass hast du zugenommen, weil ich es irgendwie schwierig finde.
Ich finde, es ist ein großer Unterschied, in welchem Verhältnis man zu der Person steht. Es gibt ja auch, also nehmen wir mal das Beispiel, eine Freundin von mir möchte abnehmen, aus welchen Gründen auch immer, ist super anstrengend für sie, ist super zeitaufwendig, wir wissen alle, wie das ist, Körper umzubauen, umzumodellieren, das ist immer super anstrengend, in den meisten Fällen zumindest. Und wenn jemand sich so anstrengt und so viel arbeitet dafür, natürlich sage ich dann, und ich weiß, hey, sie möchte das, und das Ergebnis ist, sie möchte zum Beispiel dünner sein oder muskulöser sein, dann sage ich natürlich, Mensch, krass, du siehst ja toll aus.
Okay, aber du siehst also toll natürlich aus, sag ich ist das. Ja auch was anderes, das sage ich ja auch zu meinen Freundinnen, ist ja nicht so, als ob ich nicht irgendwie das Aussehen meiner Freunde und Freundinnen positiv kommentiere. Aber so, boah, krass, hast du abgenommen oder so. Sowas würde ich nicht mehr sagen. Das habe ich früher bestimmt schon mal gesagt.
Aber wenn eine Person das genau will, also wenn genau das Ziel ist von einer Person, sie möchte abnehmen, dann darf ich das nicht sagen?
Nee, ich sage ja nicht, dass du das nicht sagen darfst. Ich sage nur, dass ich das nicht mehr sage.
Mhm.
Also klar, du weißt vielleicht, dass jemand ganz viel Sport macht und dass das das Ziel ist, dann ist es vielleicht eine andere Situation. Aber so generell achte ich irgendwie krass darauf, weil also wir haben ja auch 2 Folgen lang über Essstörungen gesprochen und es gibt so ein paar Sachen, die das hardcore triggern, und gerade so dieses Gewicht kommentieren, ne? Wenn du eine Essstörung hast, dann siehst du dich selbst einfach nicht so, wie du bist. Und manchmal siehst du dich dann dicker, als du bist, und manchmal siehst du dich dünner, als du bist. Und ich finde dieses Kommentieren von außen super, super schwierig in den Situationen, weil das ganz oft was so in einem hervorhebt und oder irgendwas erweckt halt, was diese Essstörung betrifft. Und dann eben auch so, dann erwartest du auch, dass wenn du irgendwie 3 Kilo abnimmst, dass deine Freunde das sehen. Und wenn du dieses, ne, also wenn du das dann immer, also wenn ich jetzt weiß, dass du mein Aussehen kommentierst zum Beispiel, ne, und ich sag dir irgendwie, ich will 25 Kilo abnehmen, weil ich einfach keine Lust mehr auf Knochen habe.
Dann sage ich, du müsstest bitte mal eine Ärztin kontaktieren.
Nein, aber dann mache ich irgendwie Sport und so, und dann sagst du, dann sehen wir uns das nächste Mal. Und dann weiß ich, ne, wenn ich irgendwie nur so eine leichte Vorgeschichte mit Erstörungen habe, die ich eventuell habe, dann weiß ich, du wirst es kommentieren, und wenn du das nicht kommentierst, dass ich 3 Kilo abgenommen habe, dann werde ich krass enttäuscht sein. Und dann werde ich sogar vielleicht versuchen, über mein Gewicht zu reden, in der Hoffnung, dass du sagst, ich habe abgenommen.
Ich mach das auch.
Und wenn, ja, aber dann kennst du das auch, oder? Dann kennst du das
auch. Ja, klar.
Auch. Also, und deswegen, ich finde, das ist einfach ein super sensibles Thema, weil da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und natürlich willst du deiner Freundin kein schlechtes Gefühl geben. Natürlich willst du deiner Freundin auch nicht anlügen. Aber wenn jemand darauf aus ist, die Bestätigung zu bekommen, weil er oder sie abgenommen hat, und die dann vielleicht ausbleibt oder so, das kann auch was ganz Schlimmes auslösen. Deswegen, ich halte mich einfach aus diesem Thema raus. Ich habe irgendwann für mich gesagt, ich möchte keine Körper mehr nach Gewicht kommentieren, und ich möchte auch nicht mehr Körper nach so einem spezifischen Aussehen kommentieren. Ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, boah krass, deine Hüfte und deine Taille haben eine Differenz von 25 Zentimetern, voll heiß.
Ja, das sagt ja keiner, das sagt ja keiner. Ich finde, das, was ich jetzt bei dir rausziehe, was ich auch unterschreibe, ist, es ist ein sehr sensibles Thema, und man muss sich, bevor man einen Körper kommentiert, immer selbst fragen, ist das jetzt gerade angebracht? Wird und das vorher schon mal mit diesem, in welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zu der Person? Und deswegen habe ich Sophie Passmann auch als Beispiel genommen. Die, also 99,999% stehen im, also das Verhältnis von dieser Prozentzahl zu Sophie Passmann sind, ihr seid Fans oder Follower oder verfolgt das halt. Ich weiß nicht, ob man da das Recht hat, jemanden für die Figur, also und für Gewicht zu kritisieren oder so zu kommentieren. Das ist für mich auch so 2009, ey, ja. Hört mal auf damit. Das ist irgendwie, haben wir doch jetzt gelernt. Aber wenn das eine Freundin ist oder Familie ist und ich weiß das Verhältnis und ich weiß, wie die Person tickt, kennt vielleicht auch die Vorgeschichte, ich finde, dann darf man auch anders und lockerer miteinander reden. Aber das ist, wie du sagst, das ist ein Drahtseilakt. Mhm. Da muss man ganz, 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 ganz sensibel sein.
Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass du Sport machst, Toya. Und ich finde, man sieht es dir an, dass du Sport machst und dass du dich um dich selbst kümmerst und dass du ein gesünderer Mensch wirst. Und das will ich einfach nur einmal kurz sagen. Und sowas würde ich nämlich auch.
Ihr habt auch alle gehört. Sowas
würde ich nämlich auch so in Real Life halt, ne, wenn es jetzt nicht irgendwie gerade aufgenommen wird, Leuten sagen. Aber ich würde dir zum Beispiel nie sagen, ah, krass, hast du abgenommen. Das würde ich nicht machen, weil ich Angst hätte, ich würde damit irgendwas triggern bei dir.
Ja, ich würde dann sage ich dir, ich möchte das aber immer hören.
Ja, aber da muss es von anderen
hören. Das will ich gar nicht, dass man das zu mir sagt. Das finde ich auch irgendwie merkwürdig. Ich gehe tatsächlich jetzt zum Sport, auch 2-3 Mal die Woche. Und ich finde das total geil. Mhm. Also ich mache das, weil ich finde, dass ich total unsportlich aussehe. Also jetzt natürlich schon ein bisschen besser, ein bisschen sportlicher. Aber ich finde, dass mein Körper voll unsportlich war. Also nicht nur optisch, sondern auch vom Gefühl. Also ich war wie so ein Stück wandelnder Teig mit Knochen drin. Und mal abgesehen so von Rückenbeschwerden und Knochen, also was man allgemein dann, man ist aber nicht fit, wenn man keinen Sport macht, ist einfach scheiße, Punkt. Kann man nichts dagegen sagen. Gar nicht sich zu bewegen in irgendeiner Form ist immer kacke. So, und das habe ich einfach gemerkt. Und jetzt ist Schluss damit. Und ich möchte mich wieder selbstbewusster fühlen. Ich möchte meinen Körper anders spüren. Und weißt du, was ich richtig geil finde? Seit ich zum Sport gehe, und ich mache ganz viel so Beinpressen und Arschübungen und so, ich merke beim Laufen meine Muskeln.
Ja, voll.
Also natürlich auch, weil man so ein bisschen Muskelkater hat, aber dieses Gefühl, ich finde, man fühlt sich mit ein ganz bisschen Muskelkater, fühlt man sich so stark. Und das möchte ich. Ich möchte stark sein.
Ich habe auch super viel bei mir so umgeframed in meinem, in meiner Sicht auf Sport, weil ich ja auch früher auch schon Sport gemacht habe, als ich mich noch krass um mein Gewicht auch gekümmert habe. Und ich musste das für mich irgendwie so machen, weil ich gemerkt habe auch, dass ich nie eine langfristige Motivation halten kann, wenn es nur darum geht, irgendwie kurz geil auszusehen, weil da komme ich relativ schnell dann hin, so wie ich das möchte. Und dann höre ich einfach wieder auf mit Sport und das ist halt nicht das, was ich will. Deswegen ist bei mir halt auch so, also ich habe das in meinem Kopf so umgeschrieben als, ich möchte stark sein, ich möchte gesund sein, ich möchte energievoll sein und das sind alles so Sachen, wenn ich halt regelmäßig zum Sport gehe, dann habe ich das halt. Und das hilft mir total, das auch langfristig zu halten, sage ich als jemand, der gerade gar nicht zum Sport geht. Aber ich bin einfach schon wieder krank.
Ey, eine Sache muss ich dir ganz zum Schluss noch reindonnern. Wir sind schon sehr, sehr lang hier, aber das muss ich dir erzählen, weil ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Und zwar geht es um Shakira. Shakira. Ich war ja früher voll der krasse Shakira-Fan. Die hat dem Allure Magazine ein Interview gegeben, in dem sie erzählt, dass ihre Söhne, die sind 9 und 11, den Barbie-Film gesehen haben. Und soll ich dir was sagen? Shocking Moment. Diese beiden Jungs haben den Film gehasst. So, das ist die erste Information. Also erstmal,
wir stecken ja Menschen keine nicht in Schubladen, deswegen, also vielleicht hat denen das nicht gefallen, sie das Acting
nicht geil
fanden.
Nein, hat es nicht gefallen. Also erstmal ist mir das natürlich erstmal egal, ob ein 9- oder ein 11-Jähriger den Barbie-Film gehasst haben. Also auch wenn es die Kinder von Shakira sind, ist mir das eigentlich erstmal egal. Aber interessant ist ihre Begründung. Und zwar sagt sie, sie würde nun mal 2 Jungs erziehen. Und sie möchte zwar ihre Jungs dazu erziehen, Frauen zu empowern. Ich habe das auf Deutsch übersetzt, ich habe es nur auf Englisch gelesen, also frei übersetzt. Ich hatte Englisch-Leistungskurse, also ihr dürft mir vertrauen. Also sie möchte die Jungs zwar dazu ermutigen, Frauen zu empowern, aber ohne ihnen dabei die Möglichkeit zu nehmen, ihre Männlichkeit zu verlieren. Also war das korrekt, was ich gesagt habe? Ja, ne? Ja, und zwar sagt sie, Männer haben nun mal ihren Zweck in der Gesellschaft und Frauen haben auch ihren eigenen Zweck in der Gesellschaft und zusammen ergänzen die sich dann und das sollte nicht verloren gehen.
Du, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Ich lasse das einfach so stehen, weil ich glaube, ich sonst hier nochmal 25 Minuten ranten würde. Aber hey, ja, über Männlichkeit habe ich einen ganzen Podcast gemacht. Und
fragile Männlichkeit von 9- und 11-Jährigen.
Das ist aber auch geil, dass halt Mütter diese fragile Männlichkeit auch dann internalisieren für ihre Kinder schon.
Wahnsinn.
Weil das kommt ja nicht, das kommt ja nicht von denen, das ist ja eigentlich Genetik. Das ist ja das, was sie in den pflanzt. Naja, okay.
Weißt du was, ja? Einen Satz wollte ich noch zu sagen. Weißt du, wenn ein 9- und 11-Jähriger den Barbie-Film nicht kapiert und die Metaebene und den Kontext davon nicht geschnallt hat, weißt du was? Fuck it. Mir egal, das checken die schon irgendwann. Aber wenn Shakira, eine Pop-Ikone, die in diesem ganzen Medienbums schon jahrelang drin ist, wenn die den Film offensichtlich auch nicht kapiert hat, ja, das macht mich ein bisschen
traurig.
Ich
finde es geil, dass Shakiras Frauen-Empowerment nur bis dorthin geht, wo fragile Männlichkeit anfängt. Aber hey, ja, ich würde sagen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr auch alles unterschreiben würdet.
Schreibt aber alles,
oh mein
in
Gott,
die Kommentare.
Wir haben so viele Sachen gesprochen. Viel Spaß mit der Folgenbeschreibung und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht um Daddy Algorithm. Kann ich sagen.
Oh ja.
Und
Algorithmus.
Was er mit uns macht.
Algorithmus. Das wird spannend. Wir hören uns nächste Woche. Bitte aktiviert die Glocke auf Spotify. Denkt an uns. Wenn ihr einschlaft oder aufwacht, dann freuen wir uns auch. Bis nächste Woche.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe.
Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.